Die Presse.
Diese Woche ist ein erster Erfolg bei den laufenden Friedensverhandlungen in Ägypten gelungen. Israel und die Hamas haben sich auf die Freilassung israelischer Geiseln und palästinensischer Gefangener geeinigt. Eine erste Waffenruhe soll kommen. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Kann Trumps 20-Punkte-Plan wirklich zu nachhaltigem Frieden in der Region führen? Was versprechen sich die Betroffenen davon? Und was braucht es, damit Frieden nicht nur auf politischer Ebene beschlossen wird, sondern auch bei den Menschen in Israel und Palästina ankommt? Die palästinensische Friedensaktivistin Somaya Fahad Nasser war bei mir im Podcaststudio zu Gast und hat mit mir über ihre Arbeit als Aktivistin, das Leben im Westjordanland und die Hoffnung auf einen palästinensischen Staat gesprochen. Frau Fahad Nasser, Sie sind eine bekannte palästinensische Friedensaktivistin. Sie haben in Deutschland studiert, dann lange in Palästina gelehrt. Sie setzen sich seit Jahren für den Dialog zwischen PalästinenserInnen und Israelis ein. Dafür würden Sie unter anderem mit dem Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte ausgezeichnet. Schön, dass Sie heute auch zu uns ins Studio gekommen sind.
Ich freue mich auch.
Nur Stunden bevor wir uns hier unterhalten, ist bekannt geworden, dass es bei den aktuell laufenden Friedensgesprächen zu einer ersten Einigung gekommen ist. Israelische Geiseln und palästinensische Gefangene sollen in nächster Zukunft freigelassen werden. Eine erste Waffenruhe soll in nächster Zukunft umgesetzt werden. Wie blicken Sie auf diese Nachricht?
Es ist natürlich sehr schön und wir wollen glauben und hoffen, dass es auch durchgezogen wird. Auch damit unsere Enttäuschungen von früheren Gesprächen eben wieder gut gemacht werden. Es ist eine Erleichterung und auch der erste richtige Schritt ist, es hätte viel eher passieren können. Leider ist es fast zu spät, aber niemals wirklich spät.
Mhm. Welche Hoffnungen haben Sie denn in Bezug auf diesen Friedensplan, den US-Präsident Donald Trump vorgelegt hat? Also ist dieser Plan, so wie er vorgelegt worden ist, aus Ihrer Sicht eine zufriedenstellende Herangehensweise, eine ernsthafte Chance auf Frieden?
Wir vermissen sehr unser Selbstbestimmungsrecht als Palästinenser. Wir empfinden die Art und Weise, wie dieser Plan aufgebaut ist, ohne Beteiligung der Palästinenser als eine neokolonialistische Politik. Das tut weh, denn wir kämpfen für Selbstbestimmung und dass wir involviert sind. Und eigentlich sollten so viel wie möglich palästinensische Politiker und Akademiker dabei sein, damit dieser Plan von den meisten Menschen anerkannt wird und akzeptiert wird. Aber es ist ein erster Versuch. Und wir hoffen, dass es wirklich durchgezogen wird. Wir brauchen Garantien, dass wirklich Israel nicht wieder Nein sagt oder Hamas Nein sagt. Die Menschen können es nicht mehr. Es ist so viel Leid. Es ist so viel. Menschen sind getötet worden. Es ist eine verheerende Auswirkung auf beide Gesellschaften. Beide Gesellschaften sind Opfer der falschen Politik beider Seiten. Und eigentlich verdienen wir alle, dass wir Frieden und Gerechtigkeit bekommen. Und dann noch eine Sache zu diesem Plan von Trump. Natürlich waren die Vorbereitungen seit 2 Jahren waren gekommen. Und es sind palästinensische Ökonomen und Wissenschaftler, Akademiker, die dabei sind. Aber wer schützt diese Leute? Zum Beispiel Samir Hlele ist einer der wichtigsten, der mit Tony Blair und mit Koschnik und Trump sich getroffen haben. Und der sollte mitwirken an der Verwaltung von Gaza. Jetzt sitzt er im palästinensischen Gefängnis und niemand weiß, was ist seine Zukunft und niemand kümmert sich um ihn. Und deshalb, das schreckt andere ab, mitzumachen. Wir brauchen Versicherung, dass diese Leute freie Meinungsfreiheit haben und vor allem geschützt sind und dass sie befürwortet werden. Und vor allem, wir brauchen, dass die Menschen mitbestimmen, wie diese Situation in Gaza geschieht. Auch es ist wichtig zu erkennen von diesem Plan, es darf nicht Jahre dauern. je länger es dauert, desto die Gefahr ist groß, dass es wieder auseinander zerfällt, dieser Plan. Und deshalb hoffe ich, dass es jetzt schneller geht.
Sie selbst haben ja jahrelang Friedensaktivismus auf zivilgesellschaftlicher Ebene betrieben, mit gewaltfreier Kommunikation gearbeitet, insbesondere mit Frauen gearbeitet. Jetzt sehen wir ein Verhandeln auf ganz anderer Ebene. Das ist ein Feilschen mächtiger Männer. Da geht es um Machterhalt, da geht es um militärische Schlagkraft. Was ist denn wirkmächtiger? Was kann tatsächlich Frieden bringen?
Wir brauchen Frieden von allen Akteuren, dass alle mitmachen. Es gibt die Ebene der Politiker und leider ist der Ansatz falsch, dass man mit Gewalt Frieden schaffen will. Das kann man niemals machen. Mit Drohungen, mit Unrespekt der Verhalten, das geht nicht. Und dazu brauchen wir, dass wir Frieden unter den Menschen bringen, dass die Leute Hoffnung behalten, es ist möglich zusammenzuleben, es ist möglich zu überleben und dass wir stark genug sind, jegliche fanatische, radikale Ideen und Gedanken beiseite schieben, denn wir lieben das Leben und müssen dafür sorgen, dass alle überleben. Ich mach's weiter. Früher habe ich mit israelischen Frauen gearbeitet. Leider ist es nicht mehr möglich und das ist seit 15 Jahren eigentlich, weil wir nicht zueinander kommen können, weil die Sperren da sind, weil die Mauer da ist, weil verboten ist, dass wir uns treffen. Ich mache es aber weiter in Schulen und mit Frauengruppen, dass die Menschen nicht zerbrechen, dass sie lernen, Frieden in sich selbst finden, Frieden mit sich selbst finden und das ist die Basis, um Frieden mit anderen zu erreichen. Es ist gewaltfrei denken, gewaltfrei fühlen, gewaltfrei sprechen, gewaltfrei handeln. Zumindest, dass man mit sich selbst Frieden hat. Das heißt, ich erkenne die Notwendigkeit, um friedlich mit mir selbst umzugehen. Das heißt Selbstermächtigung, dass ich überlebe, dass ich nicht zerbreche und dass man Hoffnung bekommt. In den Schulen höre ich immer wieder Schüler, die sagen, warum sollen wir lernen? Denn wir werden getötet. Wenn nicht heute, dann ist es morgen. Und hier ist unsere Aufgabe zu sagen, nein, wir wollen überleben und wir haben das Recht dazu. Niemand hat das Recht, uns zu töten oder zu vertreiben.
Sie leben als christliche Palästinenserin im Westjordanland. Wie schaut Ihr Alltag dort aktuell aus?
Natürlich erfahren wir in Palästina, vor allem in der Westbank, wo Sie hier kaum was hören, dass die israelische Politik ganz brutal ist. Auch in der Westbank geschieht Vertreibung, Tötung jeden Tag von Palästinenser im Gebiet von Nablus. Zum Beispiel 3 Flüchtlingslager sind total zerstört worden, über 60.000 Menschen obdachlos geworden, vertrieben von ihren Häusern. Also es ist ein sehr, sehr schweres Leben. Israel ist bemüht in der Westbank, jegliche Art von Flüchtlingslager zu zerstören und sie meinen damit, sie würden das Problem der Flüchtlinge lösen. Man kann nicht mit Gewalt diese Probleme lösen. Nur wenn man den Menschen ein sicheres Zuhause gibt, Arbeit gibt. Wir haben mehr als 400.000 Menschen, die früher in Israel gearbeitet haben. Sie arbeiten nicht mehr dort. Das heißt, wir haben eine große Arbeitslosigkeit. Es entsteht ein Chaos. Es ist unsicher. Es gibt viel Diebstahl. Es gibt Korruption. Es gibt Missstände. Und wir haben das Gefühl, nicht das Gefühl, wir erkennen, dass unser Land zerstückelt wird und dass die Siedler, und das sind nicht wenige Leute, das sind Tausende, die trainiert worden sind. Und ihr Programm ist nicht eigenständig, sondern vom Ministerium für Siedlungsbau. Sie gehen in die Dörfer, schießen auf die Bauer, jetzt ist Olivenernte, sie zerstören die Bäume, sogar sie ernten die Olivenfrüchte und nehmen es mit. Und auch die Beduinenwirtschaft ist total kaputt. Die verscheuchen die Menschen und sie stehlen ihre Schafe und Ziegen und spielen selber Hirten. Das bedeutet, jeder fühlt sich bedroht in seine Existenz. Und dann spricht man von Palästinastaat und Anerkennung Palästina-Staat. Mensch, es ist ein Beschluss der UNO von 1947. Warum erst jetzt kommen Leute auf die Idee, anzuerkennen?
Haben Sie das Gefühl, dass diese palästinensische Lebensrealität in den vergangenen Jahren ausreichend Gehör gefunden hat auf der Welt?
Auf keinen Fall. Das heißt, zu wenig wurden wir beachtet, dass das da ist, was ist. Und Israel hat sehr starke Möglichkeiten, um ihre Narrative zu verbreiten. Israel hat politische Macht, diplomatische Macht in Europa und in den USA. Und wir zählen kaum. Ich weiß, wie schwer es ist, dass Palästinenser hier in Österreich oder in Deutschland zu einem Vortrag kommen und ihre Meinung zu sagen, wie viel Druck da ist, dass es nicht passiert. Und das natürlich macht vielen Leute das Gefühl, sie sind nicht dran interessiert oder sie unterstützen Israel. Also was mir auch Hoffnung macht, dass zunehmend jüdische Menschen in der Welt, vor allem in den USA, die einfach sich wehren gegen diese israelische Politik und sagen, das ist nicht, was wir wollen und das ist nicht Israel, was wir gehofft haben zu werden. Und sie setzen sich ein, arbeiten zusammen mit Palästinensern in den USA, sehr starke Bewegungen, aber auch einige auch in Europa. Und das natürlich gibt uns Hoffnung. Denn die Situation ist auch für die Menschen in Israel katastrophal. Intern politisch wie auch zukunftsaussichtsmäßig. Denn das ist kein Leben. Ständig mit der Waffe ins Bett zu gehen, ständig das Gefühl zu haben, wir werden attackiert, sie haben ständig Angst, wir haben auch ständig Angst, sie sind traumatisiert, wir sind traumatisiert und das ist notwendig, dass wir das Leiden der anderen wahrnehmen und akzeptieren und gemeinsam das verarbeiten.
Viele sehen nicht nur die Hamas, sondern auch die palästinensische Bevölkerung in der Verantwortung für das Leid, das sie jetzt erfahren haben in den letzten Jahren, weil die Hamas immer noch Zuspruch erhält von der Bevölkerung, weil sie die Hamas auch einmal an die Macht gekommen ist und mit Unterstützung der Bevölkerung. Ist diese Logik für Sie nachvollziehbar?
Es ist nicht so, wie es dargestellt ist. Hamas versteht sich als Widerstandsbewegung zur Befreiung. Die anderen nennen sie terroristisch. Hamas ist extrem. Hamas hat terroristische Methoden, stimmt. Aber warum bekommen sie Zuspruch? Weil die anderen Gruppierungen, siehe Al-Fatah, hat versucht, über 30 Jahre zu verhandeln, hat wirklich die Waffen niedergelegt, hat wirklich Friedensprozess mitgemacht. Aber sie haben nichts erreicht. Im Gegenteil, Israel nutzte die Gelegenheit und hat mehr Land genommen, mehr Menschen ins Gefängnis gebracht und so weiter. Und natürlich die Tatsache, dass so viele 14.000 palästinensische politische Gefangene in israelischen Gefängnissen sind, die schreckliche Folterung erleben, auch sexuelle Folterung, Aushungerung erleben. Das ist in jeder Familie. Und Hamas will, dass sie freigelassen werden, zum Beispiel, und verhandeln dafür und kämpfen dafür. Das imponiert natürlich Dingo-Leute, während unsere palästinensische Autorität nichts tut. Im Gegenteil, sie erfüllen Forderungen, die vom Militär, Besatzungsmilitär gerichtet sind, durch. Und das ist natürlich deshalb. Das heißt, es gibt auch keine Freiheit der Meinung, Aussage. Es gibt keine Freiheit, um richtige politische Parteien zu gründen. Was wir haben, sind alle Bewegungen, politische Bewegungen zur Befreiung Palästina, aber nicht mehr. Sie haben keine politischen Programme, wie das aussieht. Würde man das zulassen, beziehungsweise auch Demokratie entwickeln. Demokratie kann niemals unter Besatzung gedeihen. Und deshalb haben wir seit 19 Jahren warten wir auf die Wahlen in Palästina.
Wen sehen Sie da international in der Verantwortung?
Und wir sind natürlich als Palästinenser, werden ausgenutzt, auch regional und international. Und wer Geld gibt, diktiert das Geschehen. Und viele sind interessiert, dass wir keinen Palästinastaat haben oder beziehungsweise das Problem gelöst wird, denn viele verdienen am Krieg. Krieg ist ein Geschäft. Und die Tatsache zum Beispiel, dass Herr Trump, der Vorsitzende vom Friedensrat sein will, ja, und dass der Tony Blair, der der Administrat Hauptmann da ist. Und wir haben sehr viel auszusetzen auf Tony Blair, als er Premierminister in England war und seine Involvement in Irakkrieg und so weiter. Das ist ausgerechnet, der soll bestimmen, was in Gaza geschieht. Das ist, glaube ich, Unrespekt gegenüber den Palästinensern als Volk.
Aber sehen Sie tatsächlich eine realistische Chance, dass die Hamas jetzt das Interesse ihrer eigenen Bevölkerung über den eigenen Machterhalt stellt?
Ich glaube schon. Sagen wir so, sie haben erkannt, so geht es nicht. Sie haben sich verkalkuliert mit diesem 7. Oktober. Sie erkennen, da muss man einlenken. Aber es ist wichtig, dass wir eine Einigung haben. Man kann nicht sagen, ich will Hamas vernichten. Was ist Hamas? Es ist nicht die 200 Hochfunktionäre von Hamas. Es sind einige tausend junge Menschen, die mitgezogen sind. Für die muss Amnestie da sein. Solange Besatzung gibt, wird auch Widerstand geben. Selbst wenn Hamas vernichtet wird, so wie Netanyahu es will, und die Besatzung bleibt und die Entrechtung bleibt und die Vertreibung bleibt, dann entsteht eine andere Gruppe. Die nennt sich nicht Hamas, aber vielleicht nennt sich Hokus Pokus meinetwegen. Aber mit dem Ziel, gegen die Besatzung vorzugehen. Und dann werden die Menschen mitmachen. Und deshalb, wir brauchen, dass die Menschen Hoffnung bekommen, es gibt wirklich eine neue Ära, wo unsere Rechte bewahrt werden, wo unser Selbstbestimmungsrecht da ist, wo wir einen Staat haben, frei und geschützt ist. Wir brauchen auch Sicherheit. Man spricht von der Sicherheit Israel, von Existenzrecht Israel. Und was ist mit unserer Sicherheit, mit unserer Existenz? Niemals kann Israel allein Sicherheit haben. Unsere Sicherheit ist ihre Sicherheit und umgekehrt auch.
Sie haben schon die Rolle von internationalen Akteuren in dem Konflikt angesprochen. Wie haben Sie eigentlich die Rolle Europas jetzt in den letzten Jahren beobachtet?
Europa hat gewusst, Europa hat geschwiegen, Europa hat Israel gestärkt und unterstützt in ihrer Besatzungspolitik. Und wer schweigt, ist mitschuld an das, was geschehen. Europa hätte die Möglichkeit, wirklich zu helfen, auch in erster Linie aus Sorge um Israel. Wenn man wirklich sich Sorgen macht um Existenz Israel, da muss man dafür sorgen, dass die Politik Israel sich ändert. So geht es nicht. Und das hat Europa versagt. Sie haben einfach geschwiegen. Und sie sprechen alle dieselbe Sprache, die vorgeschrieben wird von Israel. Dieselbe Narrative, meine ich. Ja, und ohne zu überlegen, was bedeutet das für die anderen. Und Europa, vor allem auch die Staaten, die Palästinenstaat anerkannt haben, müssen eigentlich dafür sorgen, dass Sanktionen stattfinden, dass wirtschaftliche Zusammenarbeit zum Beispiel gestoppt wird für eine Weile. Das wäre genug, um Israel einlenken zu lassen, dass Waffenlieferungen nicht weitergehen, dass Beteiligung an Kriegsgeschehen seitens Europa, es sind viele Länder, die das tun, aufhören. Und nicht zu sagen, wir wollen alle haben, seit 30 Jahren sagen, wir sind für Zwei-Staaten-Lösung. Aber was habt ihr dafür getan?
Deutschland und auch Österreich haben ja in diesem europäischen Gefüge noch einmal eine Sonderrolle eingenommen. Beispielsweise europäische Sanktionen verhindert und sich ganz besonders solidarisch zu Israel bekannt.
Sie haben sich nicht nur solidarisch erklärt. Sie haben gezielt Israel unterstützt in ihrer Besatzungspolitik. Und Aggressionspolitik gegen die Palästinenser. Sie haben wenig Möglichkeiten gegeben, dass Palästinenser aussprechen, sich vorstellen, über die Probleme diskutieren. Und natürlich, es herrscht diese Angst, sobald man Israel kritisiert, also ich meine damit die Politik Israel, dann ist es Antisemitismus. Und dann zuckt man zusammen und dann wird geschwiegen. Und das ist falsch. Wenn man alles antisemitisch nennt, man verharmlost Antisemitismus. Es sind natürlich Interessen, wirtschaftliche Interessen. Es gibt auch sehr lange Jahre aufgebaute Beziehungen mit Israel, Österreich und Deutschland, auch von der Geschichte eine bestimmte Verpflichtung, die sie fühlen, sollen sie ruhig fühlen. Aber das bedeutet nicht, dass sie sich schuldig machen uns gegenüber.
Wie können in Zukunft beide Gesellschaften, Sie haben das schon angesprochen, beide sind traumatisiert, haben Verletzungen erfahren. Wie kann man solche Geschehnisse verarbeiten und überwinden, um in Zukunft in Frieden miteinander zu leben?
Wenn die Menschen sehen, der Krieg ist nicht mehr da, dass politisch etwas sich ändert, dass die Menschen Arbeit haben, Bewegen haben, normal Menschenleben haben. Natürlich ist es notwendig, dass wir wieder aufbauen, zueinander zu finden. Das kann man nur, wenn man lernt, gewaltfrei miteinander umzugehen, mit der Absicht, wir wollen Frieden. Euer Frieden ist unser Frieden. Eure Sicherheit ist meine Sicherheit. Und das müssen Programme aufgebaut werden in den Schulen, an den Universitäten, mit Frauengruppen, mit Jugendgruppen und vor allem, dass wir auch mit den Politikern Seminare und Workshops machen, wie sie miteinander mit Respekt sprechen, diskutieren und Konfliktbewältigung machen. Das ist sehr notwendig. Dazu brauchen wir das Know-how der Länder, die sowas in ihrer Geschichte gemacht haben. Und deshalb Zusammenarbeit ist wichtig. Die EU hat auch gesagt, sie wollen involviert sein in dem Aufbau von Gaza oder für den Tag. Ja, sagt mal, wieso wollt ihr involviert? Alle wollen involviert, weil es in erster Linie als eine Immobilie gesehen wird, die sehr Geld bringen würde, was Präsident Trump mit seinem Schwiegersohn erarbeitet hat. Und deshalb ist der Schwiegersohn dabei, auch bei den Verhandlungen jetzt in Sharm el-Sheikh und überall. Also es genügt nicht, dass wir sagen, natürlich, Wirtschaft ist Politik, Politik ist Wirtschaft, aber Politik ist auch Sicherheit und Frieden.
Wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, was muss in den nächsten Monaten dringend geschehen, damit in Zukunft Frieden möglich ist?
Erstmal sofort Waffenstillstand. Zweitens jegliche Hilfe geben für Gaza und für die Westbank, damit die Leute überleben können. Dass sie sehen, es beginnt etwas. Dass Stopp der Gefangennahme. Bei uns jeden Tag werden Menschen ins Gefängnis gebracht. Stopp des Quälen der Gefangenen. Wir brauchen eine neue Sprache. Also manchmal, ich schäme mich, ich habe so viel Scheu, wenn ich höre, wie man voneinander spricht. Eine giftige Sprache. Also es gibt so viele Vorurteile, so viel falsches Wissen übereinander. Und deshalb müssen wir miteinander reden, um uns gegenseitig kennenzulernen, voneinander erfahren, wer wir sind, wer du bist und wie geht es weiter. Das bedeutet, es muss frei werden, dass wir uns bewegen, uns treffen, dass es erlaubt ist, uns zu treffen, dass wir politische Diskussionen führen, geschützt, und dass wir Meinungsfreiheit haben auf beiden Seiten. Das wäre wichtig. Und dann entstehen dann Zusammenarbeit. Denn eigentlich nach Beginn des Oslo-Verträge, Prozesse in den 90er Jahren, wir hatten mehr als 284 gemeinsame Friedensgruppen in Israel-Palästina. Ärzte, die zusammengearbeitet haben, Apotheker, Lehrer, Schüler, Abgeordnete, Parlamentarier, Jugendparlament, der Al-Fatah mit Jugendparlament, der Arbeiterpartei, auf allen Ebenen Künstler. Und das war fantastisch. Heute existieren vielleicht nur noch 2, 3, 4 Organisationen, die innerhalb Israel leben, aber nicht mit der Westbank, weil totale Sperre. Man hat einfach den Menschen überredet, da muss eine Wand dazwischen. Es ist unmöglich mit den anderen. Die anderen sind Untermenschen und das muss geändert werden.
Hoffen wir, dass sich das in Zukunft bald wieder ändert. Frau Fahadner, sehr vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.
Danke.
Und mit dieser Hoffnung verabschieden wir uns ins Wochenende. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und dranbleiben. Passen Sie gut auf sich auf. Bis zum nächsten Mal.